Also zunächst ganz herzlichen Dank, Stefanie Weigold, für die Einladung und auch für die so umfassende Einführung. Ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde und das Gefühl habe, tatsächlich auch, dass etwas von dem gewollt wird, was mir persönlich am Herzen liegt. Ich werde heute Abend zwei Dinge tun, etwas ganz Einfaches und etwas ganz Schwieriges, was eigentlich in einer Stunde nicht möglich ist. Das Einfache zunächst, ich möchte versuchen, eine andere Geschlechtertheorie vorzustellen, als die, wie sie normalerweise im Rahmen der Gender Studies gelehrt wird. Und das andere ist, das Schwierigere, dieser andere Zugang, den ich vorstellen will, geht zurück auf eine feministische Rezeption von der psychoanalytischen Geschlechtertheorie oder noch genauer von Jacques Lacans Geschlechtertheorie. Es ist unmöglich, diese Theorie und vor allem auch ihre Kritik in so kurzer Zeit darzustellen, aber was ich tun kann oder was ich gerne tun würde, ist zu konturieren, was eigentlich genau der Unterschied ist zur heute im deutschsprachigen Raum gängigen Geschlechtertheorie, die unter dem Label Gender läuft. Also ganz einfach mal zu Beginn können wir festhalten, es gibt gegenwärtig, würde ich sagen, zwei große Theorietraditionen oder auch Paradigmen über die Konzeptualisierung von Geschlecht. Das eine ist Gender, das dekonstruktive Genderverständnis, beispielsweise in Anlehnung an Butler, aber auch andere. Und das andere Geschlechterverständnis läuft unter dem Namen sexuelle Differenz. Jetzt geht es mir dabei aber nicht einfach darum, Theorien miteinander zu vergleichen, damit man sie verglichen hat, sondern mein Zugang ist, oder auch meine Haltung ist, dass ich meine, dass das, was uns heute geschieht, also vor allem uns Frauen, aber ich würde auch sagen das Geschlechterverhältnis und damit auch den Männern, dass das im Paradigma der sexuellen Differenz eher verstanden werden kann als mit dem Paradigma von Gender. Und zwar deshalb, weil im Rahmen der Gender Studies heute sich mehrheitlich abgearbeitet wird an der Vorstellung, Geschlechter seien normative Zuschreibungen oder Identitäten und quasi das kritische Potenzial würde in der Kritik und in der Aufweisung der Kontingenz von dieser Zuschreibung liegen. Folgen wir diesem Ansatz, haben wir ein zeitdiagnostisches oder ein zeitgenössisches Problem, nämlich wir können nicht mehr verstehen, warum heute im Zuge eines großen sozialen Wandels diese Identitäten und Normen eigentlich weitgehend in Auflösung begriffen ist. Auf der anderen Seite müssen wir aber feststellen, dass die Hierarchisierung zwischen den Geschlechtern fortbesteht. Ich war also auf der Suche nach einem Erklärungsansatz, wie können wir beispielsweise die große Liberalisierung im Bereich von Geschlechtszuschreibungen verstehen, dahingehend, dass das an den Grundkonstanten der Hierarchisierung zwischen Männern und Frauen offenbar bisher nicht viel verändert hat. Und da, meine ich, hilft der psychoanalytische Geschlechteransatz und vor allem auch die feministische Rezeption davon, die eben unter dem Namen oder unter dem Stichwort sexuelle Differenz läuft, hilft mehr, um dieses Paradox zu verstehen. Offenbar gibt es Strukturen, die geschlechtliche Positionen erzeugen, die nicht über die Herstellung normativer Identitäten verlaufen, sondern über etwas anderes, über eine Grundstruktur von unserer Gesellschaft. Diese Grundstruktur möchte ich versuchen, im Folgenden zu theoretisieren. Zunächst nochmals etwas, weil ich jetzt annehme, was Ihnen vor allem geläufig ist, also was im Rahmen von den Gender Studies gelehrt wird. Es gibt vor allem im deutschsprachigen Raum so etwas wie eine Fortschrittserzählung, die in etwa lautet, es gab mal den älteren Feminismus der zweiten Frauenbewegung, der wird dem Paradigma der sexuellen Differenz zugesprochen und dann gab es eine Weiterentwicklung, eben beispielsweise im Zuge von Butlers Kritik an diesem Ansatz, die Vorstellung, es sei noch radikaler, eben die Zweigeschlechtlichkeit zu dekonstruieren. Also wir haben dann so etwas wie eine Fortschrittserzählung. Zunächst war die Frauenbewegung mit der sexuellen Differenz unterwegs und quasi der neueste Stand der wissenschaftlichen Forschung besage, die Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit sei der radikalste Standpunkt. In dieser Vorstellung hat es etwas, das unmittelbar einleuchtet, denn Judith Butler hatte ja den Anspruch, wenn wir davon ausgehen, dass unsere selbstverständliche Annahme ist, gäbe zwei Geschlechter sich der heterosexuellen Matrix verdankt, dann ist es quasi wie evident, dass die Kategorie des Geschlechtes, also Mann und Frau, diese Einteilung an sich problematisch wird. In dem Sinn kann man aber sagen, es ist so etwas wie ein logischer Fundierungsanspruch, also das dekonstruktive Geschlechterverständnis, Gender, hat den Anspruch, immer eine Kategorie tiefer anzusetzen, nämlich bei den Kategorien selber. Also wenn man diese Prämisse akzeptiert, aber nur dann, dass die geschlechtlichen Positionen sich dieser heterosexuellen Matrix verdankt, die zu ihrer Stützung quasi zwei geschlechtliche Positionen, nämlich Männer und Frauen, produziert und dann, Sie kennen das sicher alle, eben das noch absichert, indem die Evidenz von biologischen Geschlechtskörpern produziert wird. Also wenn wir diese Rahmung akzeptieren, dass das die geschlechtlichen Positionen macht, dann ist es logisch oder quasi evident, dass die Überwindung dieser Einteilung der letztendliche Standpunkt jeder kritischen Geschlechtertheorie sein soll. Was in diesem Fundierungsanspruch aber untergeht, ist, dass gar nicht mehr so genau gefragt werden kann, was eigentlich die Konstruktion von Geschlecht ausmacht. Also wir haben so einen, ich würde mal sagen, bedingten Reflex, wenn wir Konstruktion hören, denken wir, es ist klar, konstruiert werden zwei Geschlechter und das wollen wir nicht. Was in diesem Hegemonialwerden des Gender-Ansatzes verloren geht, ist, dass, oder unbemerkt bleibt, ist, dass es eigentlich sehr viele Weisen gäbe, sich die Konstruktion von Geschlecht zu denken. Und um das vorwegzunehmen, worin sich die beiden Paradigmen von Gender und sexueller Differenz unterscheiden, ist, dass die Weisen, wie die Konstruktion geschlechtlicher Positionen gedacht wird, unterschiedlich sind. Also es gibt, vielleicht ist das jetzt noch abstrakt, ich hoffe, das wird im Verlauf dieser Stunde klarer, es gibt nicht nur eine Weise, sich die Konstruktion von Geschlechterpositionen zu denken. Um das vielleicht vorwegzunehmen, aus der Perspektive der feministischen Anschlüsse, die sich an Lacan anlehnten, ist das Problem, dass unser Geschlechterverhältnis strukturiert, dass die Subjektposition männlich ist. Also aus einer Lacanschen Perspektive gibt es gar nicht zwei Geschlechter. Ich werde das gleich im Detail noch ausführen, wie das zustande kommt. Jedenfalls geht dieses Konzept oder der Begriff der sexuellen Differenz aus einer feministischen Rezeption von Lacan hervor, die zunächst in Frankreich entstand, nämlich vor allem mit dem Denken von Lucie Rigaré, die selber bei Lacan studiert hat. Von ihr ausging, dass nach England, in England gab es in den 70er Jahren eine breite und erste Rezeption des sogenannten französischen Poststrukturalismus und eben hier insbesondere der Lacanschen Psychoanalyse. Es gab eine Zeitschrift, die nannte sich MF, also von Masculine and Feminine, die 1978 gegründet wurde mit dem Anspruch im englischsprachigen Raum, das Lacan'sche Geschlechterverständnis populär zu machen, nämlich aus dem Grund, also die Herausgeberinnen verstanden sich als Sozialistinnen, die aber mit der marxistischen Tradition, in dem sie nicht zufrieden waren, dass sie sagten, darin gibt es keine eigenständige Konzeptualisierung von Geschlecht. Und ihr Anliegen oder ihr Ausgangspunkt war, dass das Psychische als Eigendynamik zunächst verstanden werden muss, bevor es in einer Wechselwirkung mit dem Gesellschaftlichen gesehen werden oder analysiert werden kann. Und die Analyse eines Psychischen in seiner Eigendynamik, diese Analyse fanden Sie eben bei Lacan. Ich werde gleich noch ausführen, warum genau bei ihm. Und Sie sprachen deshalb bewusst von sexueller Differenz und nicht von Gender. Also das, der Begriff Gender in den Sozialwissenschaften geht auch auf die 70er Jahre zurück. Man kann also sagen, im englischsprachigen Raum entstanden diese beiden Paradigmen zeitgleich. Und in der Folge gibt es bis heute eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Paradigmen und hochinteressante Debatten auch. Also es gibt, also von der Anlage her sind das zwei Ansätze, die sich eigentlich gegenseitig widerstreiten, aber es gibt im englischsprachigen Raum eine breite Debatte, die interessanterweise bei uns nicht rezipiert wird, obwohl mit dem Label Gender ja auf eine englischsprachige Debatte verwiesen wird, also gesagt wird, das sei quasi der neueste Stand der englischsprachigen Diskussion. Wir haben also im deutschsprachigen Raum eigentlich nur die eine Seite. Das Interessante daran ist, dass das, was wir mit Gender meistens verbinden, nämlich eben die Rede von der sprachlichen Konstruktion von Geschlecht, also der Linguistic Turn oder Culture Turn, letztlich auf diese frühe Rezeption dieser englischsprachigen Lacanianerinnen zurückgeht. Diese nämlich fanden bei Lacan die Formulierung, dass Geschlechter sprachliche Positionen sind. Jedoch eben überhaupt nicht in dem Sinn, wie wir das dann schlussendlich zusammengefasst bekommen, was ja wiederum die wichtigste Vertreterin von diesem Ansatz ist, Judith Butler. Was man wissen muss, oder der Grund, warum sie selber sich mit Lacan beschäftigt, ist, dass sie diese Formulierung, dass Geschlechter sprachliche Positionen sind, eigentlich aus dieser Rezeption hat von diesen frühen Theoretikerinnen, die sich in den 70er Jahren auf Lacan bezogen haben. Also das waren damals, beispielsweise gehören zu diesen ersten Autorinnen von dieser Zeitschrift MF, John Kopczek, Juliette Mitchell, aber auch Geneviève Fraisse und beispielsweise Pauline Adams, die alle schreiben heute noch, eben sind dieser Tradition der sexuellen Differenz verpflichtet, und Judith Butler sagt explizit, dass sie ihren Begriff von Gender in Auseinandersetzung mit diesen Theoretikerinnen gewonnen hat. Also wir können eigentlich die Vorstellung der sprachlichen Konstruktion jetzt theoriegeschichtlich nur verstehen, wenn wir sie in diesem Kontext einer frühen feministischen Lacan-Rezeption verorten. Jetzt, ich habe das kurz angetönt, so wie das dann schlussendlich bei uns ankommt, also dass quasi Sprache zwei geschlechtliche Positionen befiehlt, das ist genau nicht das, was Lacan sagt. Also um zu verstehen, was diese zweite Tradition eigentlich meint mit sexueller Differenz, muss ich jetzt relativ ausführlich darauf zu sprechen kommen, was Lacan eigentlich mit den geschlechtlichen Positionen meint. Ich weiß nicht, ist das lesbar von hinten? So knapp. Ich komme jetzt also zu dem zweiten Punkt, Lacans Subjektverständnis. Im Zentrum der psychoanalytischen Subjektkonzeption und damit auch von Gesellschaftstheorie. Also es gab ja immer wieder die Versuche, oder gibt es bis heute aus der Psychoanalyse auch eine Gesellschaftstheorie zu machen, und dies aus dem einfachen Grund, die Psychoanalyse selber hat so etwas wie eine gesellschaftstheoretische Vorstellung davon, was überhaupt eine Sozialstruktur ausmacht. Und an diese Überlegungen knüpft insbesondere Lacan an in seiner Formulierung, was die geschlechtlichen Positionen ausmacht. Das heißt, die interessante Verschiebung, die Lacan gegenüber Freud vornimmt, also man, Sie kennen das sicher, man sagt oft heute, die Psychoanalyse ist veraltet, Freud mit seinem Ödipuskomplex und Penisneid und so, also das ist erstens mal ahistorisch, zweitens ist es biologistisch und drittens ja ist diese ödipale Familie sowieso nicht mehr unsere Zeit. Lacan stellt eine sehr interessante Lesart von Freud zur Verfügung, wo er eben genau an diesen Biologismus anknüpft und das in einer Lesart zu lesen gibt, worin sichtbar wird, dass es eigentlich um das Verhältnis von Gesellschaft und Subjekt geht. Also man kann sagen, Lacan liest diesen Biologismus von Freud, indem er sagt, Freud hätte etwas anderes vor Augen gehabt, nämlich es geht um das Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft, also wie ist die gesellschaftliche Struktur so gelagert, dass sie die Subjekte in ihrer Seinsweise erzeugen, also dass man das, was uns hernach als Natur erscheint, eben gesellschaftlich verstehen kann. In diesem Sinn hat Lacan selber bereits eine Antwort auf die feministische Kritik, eben alle diese feministischen Buwörter wie Kastration oder Ödipuskomplex. Lacan selber gibt eine Lesart, wo diese Konzeptionen quasi in ihrer gesellschaftlichen Genese verstehbar werden. Um das kurz aufzurollen, möchte ich auf zwei zentrale Aspekte der älteren Psychoanalyse eingehen. Bei Freud spielt das Verbot eine ganz zentrale Rolle. Also Freuds Grundannahme ist, es gibt keine Gesellschaft ohne Verbot. Das Verbot ist quasi der Gründungsakt der Gesellschaft. Und mit diesem Verbot meint er das Inzestverbot. Also etwas später wird dann Claude Lévi-Strauss aufgrund eines anderen Hintergrundes, aber auch in dieser Tradition stehend sagen, es gibt keine Gesellschaft ohne Inzestverbot. Und zwar haben wir das bei Lévi-Strauss, ist das Inzestverbot so etwas wie ein gemeinschaftliches Opfer, das einen ersten sozialen Zusammenhang stiftet und das quasi in den Status eines Natürlichen gelangt, wenn es einmal instituiert wird. Also wir haben bereits dieses Ineinandergreifen von Gesellschaftlichem und Natürlichem bei Lévi-Strauss, indem er sagt, das Inzestverbot ist in dem Maßen universell geworden, dass es für eine Gesellschaft als natürlich erscheint. Und Freud formuliert diesen Gedanken quasi auf subjekttheoretischer Ebene, indem er sagt, der Eintritt für ein Individuum in die Gesellschaft ist immer dieses Verbot. Und er hat mehrere, Lacan wird das dann Mythen nennen, in denen er über dieses Verbot spricht. Das eine ist der Mythos von der Urhorde, also Freud erzählt uns quasi, wie wir diesen Ursprung der gesellschaftlichen Struktur uns denken können. Er erzählt da einen Mythos von einem Urvater, dem alle Frauen zur Verfügung gestanden sind, respektive er hat sie sich einfach genommen. Und dieser Urvater hat quasi den Protest der Söhne und damit der Brüder hervorgerufen, die sich dann zusammengetan haben, um diesen Vater, diesen Tyrannen zu ermorden. Und dieser Mord ist der Gründungsakt der Gesellschaft, weil er darauf basiert, dass die Brüder auf ihr eigenes Genießen verzichten, also in einen sozialen Kontrakt einwilligen, zugunsten einer befriedeten Gesellschaft, die eben wiederum auf einem Opfer basiert. Jetzt, warum erzähle ich diese Geschichte? Im Zentrum dieser Opferung steht immer dasselbe. Und das wird das sein, was sowohl Lacan betont, wie wo Irigaray anknüpft, nämlich worauf verzichtet wird oder was das Opfer ist, ist letztlich immer die Mutter. Also das besagt ja das Inzestverbot. Das heißt, es gibt, wir können das so formulieren, es gibt so etwas wie, wenn wir das jetzt als einen Gründungsmythos lesen, es gibt in dieser Gründung der Gesellschaft eine Fantasie über eine Figur, nämlich dieser Urvater, der Zugang zum Körper der Mutter gehabt hätte. Also dieses Phantasma ist eingelagert, wenn wir von Inzestverbot sprechen, ist auf der Unterseite quasi immer mitgedacht, dass es um den Besitz der Mutter geht. Wir können, oder um das in die Worte von Todd McGovern zu bringen, das ist ein Theoretiker, der heute zu diesen neueren Lacan-Rezeption gehört. Todd McGovern sagt, es ist klar, dass das Mythen sind. Und trotzdem sind diese Mythen zentral, weil sie geben Auskunft über, man könnte sagen, so etwas wie ein kulturelles Phantasma, das unserer Kultur zugrunde liegt. Also das ist ganz zentral. Alle diese Theoretikerinnen haben nicht den Anspruch, über alle Kulturen der Erde zu sprechen, sondern es geht wirklich um unsere Kultur. Er sagt, also Todd McGovern sagt, eine Gesellschaft kann nicht darüber sprechen, was vor ihr liegt, aber alle Mythen, die die Gesellschaft produziert, geben Auskunft über ihr eigenes Phantasma. Und in dem Sinn sind diese Mythen relevant. Also das zielt auch beispielsweise die Aussage, die Psychoanalyse sei veraltet, zielt in dem Sinn an diesem Anliegen vorbei, weil es eigentlich nicht darum geht, eine wahre Geschichte zu erzählen, sondern es ist Ausdruck, also beispielsweise sagt das ja auch Roland Barthes, es geht um den imaginierten Naturzustand von unserer Gesellschaft, also und nicht um den, es gibt keinen Naturzustand, sondern es gibt nur Fantasien oder Phantasmen darüber. Diesen Gedanken nimmt Lacan auf und er sagt, niemand hat jemals auch nur die leiseste Spur des Vaters der Urhorde gesehen. Also er macht sich darüber lustig und er geht so weit zu sagen, alle diese Geschichten, also es gibt noch die andere Geschichte, das führe ich jetzt nicht aus, über Ödipus, alle diese Geschichten über diesen Vater, der etwas verbietet, das sind Mythen und er sagt, das ist Freuds Traum. Und er sagt, damit aber auch ein Traum muss interpretiert werden. Also was wollte uns Freud eigentlich sagen mit diesen Mythen? Um dies auf den Punkt zu bringen, könnte man sagen, das Verbot hat etwas Paradoxes, weil es die Fantasie erzeugt, was einmal war, ermöglicht es auch ein Genießen. Also erst dieses Verbot, dieses Unterbrechen ermöglicht, dass eine Fantasie darüber entsteht, was vor dem Verbot war. Und das ist das, was Lacan sagt, was eigentlich die gesellschaftliche Struktur ausmacht. Das ist das, was er dann später eben die sprachliche Funktion nennen wird, also ein Einschnitt, der das Kind aus einer vermeintlichen ursprünglichen Befriedigung herausreißt und genau durch diesen Einschnitt, durch diesen Eintritt in die Gesellschaft eine Fantasie entstehen lässt, was vor diesem Einschnitt war. Ich möchte dazu ein längeres Zitat von Todd McGovern vorlesen, weil er diesen Gedanken, dass das Verbot eben nicht etwas wegnimmt, sondern ein Genießen eigentlich erst ermöglicht, zusammenfasst oder gut auf den Punkt bringt. Kann man das lesen? Also das ist der Grund, warum die Einsetzung eines Gesetzes, also des Verbotes, eigentlich ein obszöner Akt ist. Er produziert die Möglichkeit, das Verbotene zu genießen. Genießen verlangt nach dieser Schranke, die das Gesetz zur Verfügung stellt. Dies bedeutet, dass wir die Vorstellung, dass der Eintritt in die Gesellschaft ein Verzicht an Genießen verlangt, spezifizieren müssen. In der Tat muss man auf sein eigenes Genießen verzichten, aber dieses Genießen ist etwas, das vor dem Verzicht auf es nicht existierte. Also das ist ganz wichtig. Mit anderen Worten, indem wir es aufgeben, kreieren wir, indem wir seine Existenz unterstellen, tatsächlich erst retroaktiv ein Genießen, das wir nie hatten. An dieser Stelle können wir besser verstehen, warum Inzest einfach ein anderer Name für Genießen ist. So wie ein prähistorisches Genießen nie existierte, ebenso wenig existiert Inzest vor seinem Verbot. Wenn wir frei sind, mit unserer Mutter zu schlafen, dann ist sie nicht die Mutter im Sinne dieses einen privilegierten Objekts des Begehrens. Es ist erst an jenem Punkt, an dem die Mutter unerreichbar ist, dass sie die Rolle der Mutter annimmt. Denn es ist der Umstand der Unerreichbarkeit, welcher ein Objekt in den Status des privilegierten Objekts des Begehrens erhebt. Also wenn beispielsweise gesagt wird, aber diese ganzen Geschichten mit der Mutter und so, ich glaube nicht, dass ich in dieser Weise auf die Mutter bezogen bin, dann zielt das in gewisser Weise an dem vorbei, was zumindest Lacan bezüglich diesem Inzestverbot sagt. Er sagt nämlich, in unserer Kultur ist eingelagert bei diesem Eintritt in die Gesellschaft ein Verbot, das ein Phantasma erzeugt über eine Mutter. Das geht aber gar nicht um die leibliche Mutter, es hat auch nichts mit der Biologie zu tun, sondern Mutter, darum steht das in diesem Zitat in Anführungsstrichen, ist etwas, das erst entsteht durch den gesellschaftlichen Eintritt. Also man könnte sagen, so formuliert Lacan sprachtheoretisch das Inzest-Tabu um oder das, was uns Freud auch über den Ödipus sagt. Also Lacan macht eine sprachtheoretische Umformulierung von diesem ödipalen Modell bei Freud und sagt, in der sprachlichen Struktur und, oder in dem, was unsere Gesellschaft, wir könnten sagen, über die Sprache abwickelt, ist etwas eingelagert, das eine Fantasie über die Mutter entstehen lässt. Und das ist jetzt unabhängig von der realen Mutter, die geboren hat, ist es ein Phantasma. Man könnte sich vorstellen, einfach etwas zu bebildern, es könnte auch ein Phantasma über eine andere Figur entstehen. Aber es ist in unserer Kultur die Mutter, die verboten ist und darum zum Objekt des Begehrens wird. Also diese Doppelung und ganz zentral, der Verzicht auf sie ist ein Verzicht auf etwas, das es nie gegeben hat. Also es wäre falsch, zumindest Lacan zu unterstellen, er hypostasiere ein Grundbedürfnis des Menschen nach seiner Mutter. Also das wäre ganz verdreht. Er sagt, unsere Kultur lässt dieses Begehren entstehen. Das heißt, es lässt etwas entstehen, worin ein Phantasma auftaucht, das irgendwo in einem kulturellen Unbewussten eine Verschmelzung mit der Mutter imaginiert, die verboten ist. Und ganz zentral, das Verbot ist deshalb konstitutiv für dieses Genießen oder für das Streben nach diesem Ort, weil ohne Verbot würden wir quasi diesen Weg antreten und dann sehen, dass es das gar nicht gibt. Also das Verbot hat das Paradox, dass wir etwas genießen können, das nicht existiert. Also Lacan formuliert so dieses väterliche Verbot um, indem er sagt, ohne Verbot, also Sie kennen das, wenn Sie mit kleinen Kindern zu tun haben oder übrigens auch mit Katzen, wenn man eine Tür zumacht, ist nicht so interessant, wie was hinter dieser Türe ist. Es könnte dort hinten, dahinter auch gar nichts anderes sein. Das Verbot macht erst das Begehren nach dem Objekt. Jetzt, was macht Lacan genau? Lacan sagt, alle die Mythen, die so viel Protest beispielsweise auch von der feministischen Kritik hervorgerufen haben, er sagt, Freud verstellt damit eigentlich die symbolische Funktion. Lacan sagt, jede Gesellschaft und jedes menschliche Subjekt ist von der sprachlichen Struktur tangiert und der Eintritt in eine Gesellschaft oder in diese sprachliche Struktur macht automatisch einen Verlust. Aber wie genau dieser Verlust ausgestaltet ist oder welche Fantasien sich um diesen Verlust ranken, das ist kulturell abhängig, und in dem Sinn haben Freuds Mythen versucht, diesen Verlust einzukleiden. Also er spricht, wenn er dann diesen Traum von Freud eben interpretiert, von einer Einkleidung. Er sagt, Freuds Mythen sind eine Einkleidung der symbolischen Funktion. Jetzt, um das ein bisschen besser zu verstehen, Lacan sagt, die Sprache führt immer zu einer gewissen Unmöglichkeit, weil sie einen unmittelbaren Bezug unterbricht. Also wir können uns vorstellen, dass das entstehende Subjekt durch das Mittel der Sprachlichkeit auch sich gewahr wird, dass es einen nicht vermittelten Bezug zu seiner Umgebung nicht gibt. Das ist einerseits eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten, aber andererseits auch eine Grenze. Und genau diese Grenze ist das, was auch die sprachliche Seinsweise des Menschen ausmacht. Also Lacan sagt in gewisser Weise, die Sprache gibt uns ein doppeltes. Wir wissen alle, Sprache ist eine Vermittlung. Also wenn wir ein Problem haben, dann sprechen wir miteinander, um diese Vermittlung herzustellen. Aber Sprache ist auch der Ort, wo wir spüren, dass bei dieser Vermittlung immer ein Rest bleibt. Das heißt, Lacans Subjekttheorie besagt eigentlich, dass das Soziale, also das, was das gesellschaftliche Sein eines Menschen ausmacht, dass es einerseits in diese soziale Struktur gestellt ist, also darum sind wir soziale Wesen und sprechen miteinander und schlagen uns nicht gleich tot, wenn irgendetwas auftritt. Auf der anderen Seite lässt dieser Eintritt in die Gesellschaft auch immer etwas entstehen, eben diese Fantasie, dieses Phantasma, was vor diesem Eintritt gewesen wäre. Also es handelt sich immer um eine Ex-Post-Interpretation eines allumfassenden Zustandes, worin wir quasi noch nicht darauf angewiesen gewesen wären, diese Vermittlung notwendig zu haben. Und er interpretiert dann diese Mythen bei Freud so, also Lacan, dass er sagt, diese Fantasien in unserer Kultur ranken sich immer um die Vorstellung, also dieses, was ex post interpretiert wird, ist die Vorstellung eines allumfassenden Zustandes, letztlich eben eine Verschmelzung mit dem Körper der Mutter. Also hier taucht dieser Körper wieder auf, aber eben als Effekt eines Phantasmas. Und in diesem Sinn kann man sagen, wenn man sagen will, Lacan spricht von der sprachlichen Konstruktion der Geschlechter, dann meint er das folgendermaßen: Es gibt ein Subjekt, das in diese Struktur gelangt, das auf ein Jenseits dieser Struktur bezogen ist, wo eben dieses Phantasma eines Körpers der Mutter steht. Also wenn etwas konstruiert werden sollte, dann ist es auf der einen Seite dieses Subjekt und auf der anderen Seite ein phantasmatischer Ort der ursprünglichen Befriedigung, der mit dem Körper der Mutter imaginiert wird. Lacan nennt diesen Rest oder auch diesen Überschuss, dieses Phantasma, auf das wir bezogen wurden, Objekt A oder auch das Reale. Also dieses Objekt klein a ist quasi der Ort, worauf wir letztlich phantasmatisch immer bezogen sind. Und in seinem Spätwerk sagt er auch, um zu verstehen, was beispielsweise in spätkapitalistischen Gesellschaften geschieht, müssen wir dieses Objekt zum Zentrum unserer politischen Analysen machen. Also er sagt, worauf oder woran man letztlich die Menschen politisch manipulieren kann, das schließt immer an dieses Objekt, an die Fantasien, die sich um dieses Objekt herum gruppieren an. Es gibt viele fruchtbare Lacan'sche Rezeptionen, die diese Analyse von Lacan heute verwenden, um um Zeitdiagnosen auf ideologischer Ebene zu machen, was uns heute eigentlich im Rahmen der Liberalisierung geschieht, und Sie alle arbeiten mit dieser Konzeption des Objektes klein a. Ich möchte dazu nochmals ein Zitat von jetzt von Freud vorlesen. Also Sie wissen ja, Freud hat diesen Text geschrieben, das Jenseits des Lustprinzips, und viele von Lacans Texten sind eine Auslegung, was Freud eigentlich mit diesem Lustprinzip und vor allem mit dem Jenseits gemeint haben sollte. Sie werden davon nicht alles verstehen, aber etwas vielleicht doch, also ich lese das auch nochmals vor. Lacan sagt, nun der von Freud auf der Ebene des Lustprinzips vollzogene Schritt besteht darin, dass er uns zeigt, dass es ein höchstes Gut nicht gibt, dass jenes höchste Gut, das das Ding ist, dass die Mutter das Objekt des Inzestes ist, ein verbotenes Gut ist und dass es kein anderes Gut gibt. Das ist das bei Freud umgestürzte Fundament des Moralgesetzes. Also das Gute, Sie können das auch so übersetzen, es ist das, woraufhin bezogen wir uns finden, eben in unserem Begehren. Also letztlich das, was wir ex post imaginieren, was wir verloren oder geopfert haben beim Eintritt in die Gesellschaft. Auch hier wieder erscheint die Mutter, aber eben wiederum als Effekt eines Verbotes, es gibt diese Mutter als höchstes Gut nur insofern sie verboten ist. Also es gäbe ohne Verbot keine Mutter. Also das ist mir ganz zentral, dass, das zu betonen. Es geht bei dieser, also wenn gesagt wird, ja in der Psychoanalyse müsse man immer sich mit seiner, also natürlich geht es auch um die reale Beziehung zur Mutter, aber es gibt kulturell gesehen einen phantasmatischen Bezug, der diese komplexe Struktur hat, sowohl ein Verbot auszusprechen, wie genau dieses Objekt des Verbotenen ins Zentrum zu setzen, als das Wichtigste. Wir können also sagen, wenn wir diesen Theorietraditionen sowohl von Lévi-Strauss, von Freud wie von Lacan folgen, haben wir immer letztlich dieselbe Aussage am Beginn des Eintrittes in die Gesellschaft, also was eine soziale Struktur strukturiert, steht ein Opfer, das die Gemeinschaftlichkeit des sozialen Bandes stiftet, und dieses Opfer oder dieser Verzicht hat immer einen phantasmatischen Bezug zum Körper der Mutter. Das ist der Ort, wo Irigaray ansetzt. Bevor ich das ausführe, möchte ich nochmals, um das ein bisschen zu konturieren, einen Rückbezug machen oder einen Vergleich, was der Unterschied ist bis jetzt zu diesem Punkt, zu den Ansätzen von Gender. Also man kann sagen, in der Gender-Theorie ist die Vorstellung, dass die Sprache beide Positionen Mann und Frau hervorbringt, indem sie Bedeutungen von Männlichkeit und Weiblichkeit oder was dann als Gender-Normen bezeichnet wird, festlegt. Das heißt, es wäre die Vorstellung, beispielsweise sagt Butler, dass das Lacan gesagt hätte, das Symbolische oder die symbolische Ordnung, eben das, was er mit Gesetz meint, lege zwei geschlechtliche Positionen fest. Lacan sagt aber etwas anderes. Er sagt, die Sprache macht das Subjekt als ein Subjekt, dem grundsätzlich etwas fehlt. Das Subjekt ist um ein Fehlen herum angeordnet, nicht um eine Bedeutungsfestschreibung. Also das Subjekt ist gerade nicht eine kohärente Identität, die sich über eine Bedeutung bildet, sondern es ist das Aufbrechen dieser Identität. Also das Lacan'sche Subjekt ist integral um ein Fehlen herum gruppiert. Also beispielsweise sagt John Kopczek, auch Lacan würde sagen, dass Sprache das Subjekt durch einen Schnitt hervorbringt, aber sie sagt, dieser Schnitt schneidet nicht ein Bild aus, also zum Beispiel bei der Toilette ein Männchen und ein Weibchen, sondern er zerschneidet das Subjekt, sodass, ich zitiere jetzt, dass das Subjekt dazu getrieben wird, in seinem Bild etwas zu finden, das fehlt. Es ist gerade nicht das Bild, das das Subjekt aufmacht, sondern das Zertrümmern des Bildes. Das Subjekt sucht etwas, was fehlt. Also dieses Fehl ist wieder, also diese Suche ist wieder das, was er dann als Objekt A bezeichnen wird. Erst das Zertrümmern des Bildes oder der einheitlichen, kohärenten Identität führt dazu, dass das Subjekt etwas suchen wird. Und darum sagt Lacan schlussendlich, das Subjekt ist das Korrelat dieses Objektes A. Also es ist, wir sind letztlich das, oder was uns charakterisiert, sind nicht Eigenschaften, sondern es ist die Form unseres Begehrens. Also wenn dieses Objekt A ein Phantasma ist, so sind wir das Korrelat eines Phantasmas. Und ganz zentral, was eben das Wichtigste daran ist, bei diesem Wir sollte ich eigentlich nicht von Wir sprechen, sondern diese Struktur, ein Subjekt, das bezogen ist auf dieses Objekt A, das ist für Lacan eigentlich nur die männliche Position. Und er sagt dann, die weibliche Position ist abgeleitet von dieser merkwürdigen Positionierung, die die Mutter oder der Körper der Mutter in diesem Objekt A erfährt. Er lässt das auch im Dunkeln, also in seinem Seminar Encore, versucht er das nochmals auszuarbeiten, aber er sagt ganz klar, die Struktur, also das, was in eine Gesellschaft eintritt, diese Position, ist eine männliche Position, die auf einen phantasmatischen Körper der Mutter bezogen ist. Also das ist das, was Sprache für Lacan bedeutet oder macht. So kann man sagen, dass in diesem Vergleich das Gesetz, wenn man die Lacan'sche Geschlechtertheorie ernst nimmt, nicht zwei geschlechtliche Positionen macht, sondern das Gesetz ordnet die Geschlechter vis-à-vis von diesem Einschnitt unterschiedlich an. Also man könnte sagen, die weibliche Position gelangt gar nie in die Position eines solchen Einschnittes, sondern bleibt in gewisser Weise in Funktion der männlichen Subjektposition. Also man könnte sagen, dass das die sprachtheoretische Umformulierung von Lacan ist. Freud hat formuliert, die Libido ist immer nur männlich. Und diese Positionen, die Lacan beschreibt, man könnte sagen, er formuliert das sprachtheoretisch um. Also die Männlichkeit der Libido erscheint bei Lacan wieder in dieser Subjektposition, die auf ein Phantasma, das Objekt A bezogen ist. Aber dieses Bezogensein ist in dem Sinn eine genuin männliche Position. Wir können nun das so zusammenfassen. Auch bei Lacan subsistiert also eine Geschlechtlichkeit. Es gibt eine breite Debatte zwischen Lacanianern und feministischen Kritikern, Kritikerinnen vor allem. Da sagen die Lacanianer, also dieses Gesetz, Lacan spricht von der phallischen, von der symbolischen Kastration, das heißt nichts anderes als eben dieser Eintritt in die Gesellschaft. Und die Feministinnen sagen dann zu Recht, ja, aber warum nennt ihr das dann symbolische Kastration? Und dann sagen die Lacanianer wieder, das heißt nichts, es ist einfach die Mangelstruktur oder das Fehlen, was die Sprache eben ins Subjekt einlässt. Und so kann man sagen, es gibt schon eine Geschlechtertheorie oder eine Geschlechtlichkeit, vielleicht auch eine problematische Geschlechtertheorie bei Lacan, aber sie wäre nicht abzubilden in dem, was Gender kritisiert oder vor Augen hat. Lacan sagt in der Tat nicht, Geschlechter sind zwei normative Geschlechtsidentitäten. Er sagt etwas anderes. Und das ist der Punkt, wo Irigaray einsetzt. Irigaray nämlich fragt, was heißt eigentlich dieser Umstand, dass in unserer Kultur beim, sagen wir, wenn wir die Grundannahme, wenn wir dieser Grundannahme, das ist eine Prämisse, die in dieser Tradition einfach gesetzt wird, Gesellschaftlichkeit heißt immer, es entsteht, es ist vom Individuum, vom Subjekt ein Opfer verlangt. Also wenn wir diese Grundprämisse akzeptieren, sagt Irigaray, sie geht quasi mit Lacan mit, aber liest ihn gleichzeitig auch als eine Kulturdiagnose. Sie sagt, es ist nicht zwangsläufig so, dass bei diesem Eintritt oder bei diesem Verzicht, das das Subjekt leisten muss in die Gesellschaft, als Phantasma eine Fantasie über den Körper der Mutter entsteht. Aber alle diese Mythen, die in dieser Tradition vorkommen, und sie nimmt das quasi als Kulturdiagnose, besagen, dass hier etwas im Spiel ist, dass die Sprache immer in unserer Kultur diesen Bezug zum Körper der Mutter herstellt, also ganz eigentlich erst produziert. Sie sagt damit, dass dem Umstand der Sprachlichkeit in unserer Kultur in Form einer Grundstruktur ein problematischer Bezug zum Körper der Mutter eingeschrieben ist. Und zwar in dem Sinn, dass dieser Körper als etwas produziert wird, das angeblich keiner kulturellen Vermittlung zugänglich ist. Also wenn dieser Körper das Opfer ist, das geleistet werden muss, beispielsweise kollektiv als Verzicht auf die Mutter, oder im Inzest, also dann auch im Frauentausch, als Vorstellung, die getauschten Töchter erscheinen dann als ein solches Objekt. Also wenn der Verzicht sich immer auf den weiblichen Körper bezieht, bleibt dieser Körper in gewisser Weise außerhalb des Kulturellen, weil er ja geopfert werden muss, damit eine soziale Ordnung entsteht. Also was für den Eintritt ins Gesellschaftliche geopfert werden muss, tritt selber nicht ins Gesellschaftliche ein. Und das ist der Grund, warum Irigaray formuliert, also warum sie diese schwer verständliche Aussage macht, das, was die Mutter in unserer Kultur gibt, erscheint nie als etwas kulturell Vermittelbares. Also sie interpretiert dieses Objekt A bei Lacan oder auch das, was er als das Reale bezeichnet, als ein kulturell konstruierter Bereich des Akulturellen, in dem phantasmatisch gesehen eine quasi kulturelle Theorie über den Körper der Mutter gespeichert ist. Sie sagt dann, dass in unserer Sprachfunktion etwas gespeichert ist, ich zitiere, das so weit in der Vergangenheit angesiedelt ist, dass niemand mehr das Geheimnis dieser Archive kennt. Also in der Ethik der sexuellen Differenz macht sie eine Verknüpfung von Gott, der Sprache und Mutter, und es sind genau diese drei Begriffe, die ihr dann den Vorwurf eingebracht haben, dass sie erstens religiös geworden ist, zweitens einem Mutterkult frönt und drittens noch irgendwelche unverständlichen Dinge über die Sprache sagt. Und man kann das tatsächlich nur verstehen, wenn man realisiert, dass das ein Kommentar zu Lacan ist. Nämlich, dass sie genau das aufnimmt, was Lacan selber über das Verhältnis der Sprache zu diesem Rest sagt. Also sie nimmt dabei dieses zentrale Element, das Lacan sagt, dieser Rest ist nichts Vorkulturelles, sondern es ist ein Effekt der Kultur. Also es wäre falsch verstanden, nochmals, wenn man Lacan unterstellen würde, er hätte eine Vorstellung über ein ursprüngliches Genießen, das alle Menschen haben, sondern er sagt explizit, das Genießen entsteht erst, oder diese Vorstellung über einen Bereich außerhalb der Kultur entsteht erst durch diesen Kultureintritt. Und Irigaray nimmt das auf und sagt, genau in dem, was hier entsteht, ist das Paradox enthalten, dass etwas kulturell Bedingtes entsteht, das von sich behauptet, über ein akulturelles zu sprechen. Und so sagt sie, letztlich ist das Mütterliche in unserer Kultur als etwas gesetzt, das keiner kulturellen oder symbolischen Vermittlung zugänglich ist. Und von da aus kann man verstehen, ich habe den einen Punkt, was wäre folglich eine weibliche Subjektposition, nicht genannt. Wenn Irigaray sagt, dass dieses akulturell Gesetzte kulturell vermittelt werden sollte, dann meint sie damit nicht ein Mutterkult, sondern sie meint genau das, dass in unserer Kultur etwas gesetzt worden ist, alles, was mit dem Bereich des Mütterlichen zu tun hat, das angeblich keiner kulturellen Vermittlung zugänglich ist. Also dieser Gedanke ist ganz zentral, weil er hat zu zahlreichen Missverständnissen Anlass gegeben. Nur da aufgrund dessen, dass sich über diesen primordialen Verlust etwas herstellt, nämlich quasi ein Außerhalb der Kultur, worin unsere Kultur einen Körper der Mutter gesetzt hat, der akulturell ist. Nur in dieser Diagnose, aufgrund von dieser Diagnose, kommt Irigaray zum Schluss, dass dieses als akulturell Gesetzte einer kulturellen Vermittlung bedürfe. Und was sie als weibliche Subjektposition bezeichnet, wäre quasi das Herausheben dieses angeblich vorkulturellen Bereiches aus dieser Situation des Vorkulturellen. Also sie trägt quasi diesen abgespaltenen Rest in die Kultur zurück. Also was ihr Denken und ihr Kommentar so schwierig zu verstehen macht, ist, dass sie sagt, dieser primordiale Verlust, also das, was all diese Theoretiker als Eintritt in die Gesellschaft thematisieren, über diesen primordialen Verlust, über diese Opferung oder wie immer wir das nennen wollen, auch ein Verzicht, darüber wickelt sich in unserer Kultur etwas ab. Also das ist ein grundlegend anderer Zugang. Es ist nicht die Aussage, die Kultur produziert Bedeutungen, zum Beispiel kohärente Identitäten, sondern es ist die Aussage an diesem quasi Eintrittstor in die Gesellschaft, an dem geschieht etwas. Und ihre Aussage ist, an diesem Eintrittstor geschieht eine Spaltung, die genuin den Körper der Mutter betrifft, indem es Fantasien darüber entstehen lässt, dass dieser Körper außerhalb der Kultur steht. Und alles, was sie über, über diesen Körper der Mutter zu sagen, ist nicht eine biologistische Aussage, sondern es sind Versuche, diesen Akulturellen zu einer symbolischen Existenz zu verhelfen. Also wenn sie wenn Irigaray gefragt würde, warum es zu diesem sagen wir mal Mutterkult gekommen ist, den wir alle ablehnen, also sagen wir die Mutter soll so und so sein etc., die Reduktion der Frau auf die Mutterschaft, so würde sie sagen, genau diese Reduktion oder diese Zuschreibung ist ein Effekt dessen, dass unsere Kultur die Gabe der Mutter nicht symbolisch denkt, sondern als irgendetwas, das angeblich in einen Naturzustand gehört, das scheinbar keiner symbolischen Vermittlung zugänglich ist. Und deshalb sagt sie, diese Sprache, also unsere sprachliche Funktion, hat letztlich für das Subjekt keine Möglichkeit, es von seiner Mutter wirklich zu trennen, sondern es lässt immer ein Phantasma entstehen, worin das Subjekt phantasmatisch auf die Mutter bezogen bleibt. Und das führt dazu, dass jede weibliche Position mit dieser phantasmatischen mütterlichen Funktion verbunden bleibt. Also sie formuliert das so, dass letztlich diese Sprache nie das Subjekt der Mutter von ihrer Funktion trennt und damit das Subjekt zwingt, also das männliche Subjekt zwingt, seinen Bezug zur Mutter, seine eigene Herkunft und seine Verkörperung in einem Bereich zu lassen, der scheinbar keiner symbolischen Vermittlung zugänglich ist. Ich bringe da auch ein Zitat von Irigaray. Für diejenigen, die noch nie Irigaray gelesen haben, sie sehen hier diese Art von, ich würde mal sagen, unmittelbaren, sie konfrontiert uns mit etwas, das unbekömmlich ist, aber es ist vielleicht auf dem Hintergrund von dem, was ich jetzt gesagt habe, verständlicher, ich lese das mal. Der Mann nimmt dadurch dem Weiblichen wieder und wieder das Gewebe oder die Textur der Räumlichkeit. Im Austausch, der keiner ist, zahlt er ihr ein Haus, schließt sie sogar in ihm ein, als Ausgleich für den grenzenlosen Raum, in den er sie unwissentlich versetzt hat, zwingt er ihr eine Grenze auf. Er umgibt sie mit Mauern, während er sich und seine Dinge mit ihrem Fleisch umhüllt. Also über dieses Zitat könnte man ganz lange sprechen, es hat ganz viele Dinge, die man interpretieren muss, ich nehme nur zwei heraus. Also dieses Fleisch ist eigentlich dieses Objekt A. Es ist quasi die Möglichkeit, eine Verkörperung zu denken, die immer an ein Außerhalb delegiert wird. Und wenn man sagen will, dass die weibliche Position konstruiert wird, dann, weil sie diffus mit diesem Fleisch, ich nehme jetzt das Wort von Irigaray, assoziiert wird. Und sie formuliert das deshalb in dieser Drastik, um diese Assoziation deutlich zu machen. Auch sie hat damit einen Konstruktionsbegriff, aber wie Sie sehen, wird hier etwas ganz anderes konstruiert. Der andere Aspekt ist, die Mauern und das Haus, das ist sozusagen, man könnte sagen, das ist die symbolische Ordnung. Also Irigaray formuliert darin, die weibliche Position wird daraus, also entsteht daraus, dass diese symbolische Struktur ein Haus offeriert, in dem quasi ein Fleisch außerhalb von diesem Haus existieren würde, womit Frauen in diffuser Weise assoziiert sind. Also nochmals ein anderes Zitat. Sie macht immer wieder darauf aufmerksam, dass damit alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat, immer als etwas imaginiert wird, was außerhalb der symbolischen Mittelbarkeit steht. Und darum sagt sie eben, das Weibliche ist das, was letztlich eines Terms des Dritten, also einer symbolischen Dimension beraubt wird. Also eine der beiden Pole der sexuellen Differenz, die Frauen auf diese Weise eines Dritten berauben, heißt auch, sie in eine für sie, für die Männer gefährliche Allmachtsposition zu versetzen. Also Sie sehen hier die Formulierung der sexuellen Differenz, es ist nicht eine männliche und eine weibliche Genderposition, sondern es ist ein Subjekt, das auf dieses Diffuse außerhalb des Realen bezogen ist. Und hier noch zusätzlich die Aussage, dieses Reale ist sowohl allmächtig wie ja letztlich auch natürlich ohnmächtig, weil es handelt sich immer um ein Phantasma der männlichen Position. Also ganz zentral, sexuelle Differenz in dieser Weise heißt eben nicht zwei Gender. Zur Zeitdiagnose. Man kann sagen, ich mache jetzt wieder den Rückbezug zum Verbot. Es ist sicher richtig zu sagen, dass wir heute nicht mehr in dieser ödipalen Struktur leben, wie sie Freud beschrieben hat, also wo der Vater eben den Körper der Mutter verbietet und damit das Subjekt in diese symbolische Ordnung des Inzestverbotes einführt. Wir haben weder patriarchale Kleinfamilien, noch haben wir diese ödipale Struktur, sondern wir haben Patchwork-Familien, die irgendwie plurale und multiple Subjekte mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten hervorbringen, das stimmt. Trotzdem, oder das ist das, was ich in einer Kombination von Lacans Spätwerk und Dirigeres Analyse für mich zurückbehalte, ist, wir haben eine Liberalisierung. Und wenn wir uns fragen, eine Liberalisierung bezüglich was, dann bleibt in dieser Liberalisierung etwas ganz Zentrales erhalten. Wir können nämlich sagen, wenn in der traditionell ödipalen Familie, also Lacan nennt das den Diskurs des Herrn, da ist eben ein Herr, also der Vater, der verbietet den Nachkommen, das sind aber eben wieder vor allem die männlichen Subjekte, also dem Knaben, verbietet dem Knaben etwas und der Knabe wächst dann heran und kommt in die Position des Vaters. Also in dieser Verbotsstruktur bezieht sich das Verbot auf einen phantasmatischen Körper der Mutter. Wenn dieses Verbot fällt, Lacan nennt das eine Verschiebung im Diskurs des Herrn, also wo jetzt der Herr nicht mehr verbietet, sondern er macht etwas Paradoxes, er lädt alle ein, ihr könnt jetzt auch teilhaben an dem, was nur mir vorbehalten war, also eine Art Demokratisierung, Liberalisierung, so bleibt das Phantasma, was verboten war, enthalten. Also der Vater hat vorher das Phantasma des Zugangs zum Körper der Mutter gehabt, jetzt ist quasi dieses Verbot weg, das würde von dieser Analyse aus betrachtet heißen, es gäbe nun Zugang zu diesem ehemals Verbotenen, zum Objekt A, zum Realen. Also wir können sagen, wenn in der traditionellen ödipalen Kleinfamilie dieses Verbot das Paradox hatte, dass es ein Verbot des Unmöglichen ist, nämlich ein Verbot lässt die Frage, gibt es diesen Körper der Mutter überhaupt? Gibt es Zugang zu diesem Körper? Also das Verbot verbietet etwas Unmögliches. So haben wir durch die Liberalisierung etwas Merkwürdiges gewonnen. Wir haben jetzt einen demokratischen Zugang zu diesem Unmöglichen. Und was heißt das aber für Frauen? Man kann sagen, dass Frauen oder dass das Emanzipationsangebot dieser, sagen wir, Liberalisierung der sexuellen Normen seit 68 ist, dass sie auch in die männliche Position und in die Genüsse dieser Liberalisierung gelangt sind. Also wenn zunächst das Subjekt durch ein Verbot in die Gesellschaft integriert war, ist es jetzt quasi durch die Aufforderung, sich zu befreien und sich diesem Objekt zu nähern, in die Gesellschaft integriert. Und Frauen können auch in diese Struktur gelangen. Also man kann sagen, sie können auch in diese Liberalisierung oder in diese liberalisierte männliche Struktur gelangen. Was aber erhalten bleibt, ist dieses Phantasma der mütterlichen Position, das einen Körper der Mutter imaginiert, was außerhalb bleibt. Das heißt, Frauen sind in eine doppelt schwierige Position versetzt, dass sie Zugang zu etwas haben, wovon sie in gewisser Weise selber Teil sind, kulturell gesehen. Denn sie bleiben mit diesem Phantasma eines akulturell Gesetzten verknüpft, haben aber gleichzeitig auch diese Position oder die Möglichkeit, in die männliche Position zu gelangen, heute inne. Und ich formuliere das so: Dieses Emanzipationsangebot ist eine Art, führt zu einer Art Selbstkannibalismus, weil solange dieses Phantasma eines Zugangs zum Körper der Mutter untangiert bleibt, bekommen Frauen Zugang zu etwas, wovon sie in gewisser Weise selber Teil sind. Immer, also wenn ich das so formuliere, das sind gesellschaftliche Positionen, es hat nichts mit der Biologie von Mann und Frau zu tun. Also Lacan selber sagt, in diese Positionen können Menschen, egal welchen Geschlechtes sie sind, eintreten. Also wir sprechen von strukturellen Positionen. um das abzurunden, ich komme damit zum Schluss. Der Unterschied zwischen dem englischen Identity und dem französischen Sujet, also Subjekt, ist deshalb für die feministische Theorie von so zentraler Bedeutung, weil im französischen Sujet etwas ganz anderes zur Debatte steht, nämlich eben dieses Subjekt, das um einen Mangel, um einen Fehl zentriert ist, das auf ein Objekt bezogen ist, in dem irgendwo eine Fantasie über die Mutter besteht. Diese Unterscheidung von Sujet und Identity ist im Übergang in die englischsprachige Diskussion, wo dann das ganze Gender Identity heißt, untergegangen. Und damit ist durch diesen Rezeptionsweg von Frankreich über die USA dann zurück in den deutschsprachigen Raum diese kategoriale Asymmetrie verloren gegangen. Das für mich Fruchtbarste an Lacans Theorie, nämlich dass die Subjekte nicht auf derselben Ebene konstruiert sind, oder man könnte auch sagen, dass letztlich das Weibliche eigentlich gar keinen Konstruktionscharakter hat, oder dass die weibliche Position kein Geschlecht hat. Dieses Element ist und geht unter, wenn wir einfach sagen, Geschlechter sind zwei Gender Identities. Und noch mehr, so betrachtet könnte man auch sagen, dass dass die Rahmung der Problemlage, wie sie in dem Konzept vom dekonstruktiven Genderverständnis zu uns gelangt sind, ein Teil des Problems ist. Aus der Perspektive der sexuellen Differenz muss es nämlich so erscheinen, wie wenn die im dekonstruktiven Genderverständnis als erstrebenswerte erachtete Überwindung der Zweigeschlechtlichkeit für Frauen nichts anderes bedeutet als ihre Rückführung auf ihren angestammten Platz innerhalb der bestehenden symbolischen Ordnung. In dieser ist nämlich die weibliche Position schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie außerhalb des gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhangs steht. Also man könnte sagen, Judith Butler hat mit ihrem Vorschlag, beide Geschlechter zu überwinden, nichts anderes gemacht, als die weibliche Position dorthin zu stellen, wo sie in unserer Kultur schon immer stand, nämlich in einer Position des Nicht-Artikulierten. Und so könnte man sagen, dass das Phänomen, vor dem wir heute stehen, dass Frauen zwar nach wie vor statistisch gesehen offenbar kollektiv immer noch betroffen sind, also es gibt große Gemeinsamkeiten zwischen Frauen, die theoretisch aber nicht mehr benannt werden können, weil es dieses Kollektiv gar nicht mehr geben könnte, dass das erklärbar ist aus ihrer Position im Symbolischen, die schon immer sich dadurch ausgezeichnet hat, dass ihre Position eben eine kulturell gesehen nicht artikulierte ist. Und in diesem Sinn würde das Abstand nehmen von der Artikulation einer weiblichen Position nichts anderes bedeuten, als einfach die patriarchale Struktur fortzusetzen, wenn auch unter einem liberalisierten Vorzeichen. Ja, dann danke ich Ihnen für die lange Aufmerksamkeit.